Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie im breiten Angebot der diesjährigen Salzburger Hochschulwoche auf meinen Vortrag zum Publikumspreis gestoßen sind. Schön, dass Sie dabei sind, wenn ich in den nächsten 20 Minuten ausführe, welche Grundzüge ein zeitgenössisches Traditionsverständnis aufweisen sollte. Holen Sie sich nun einen Kaffee, setzen Sie sich in die Sonne und schlagen Sie die Beine übereinander. Ich wünsche angenehmes Zuhören und anregende Gedanken. Herzlich, Ihr Maximilian Schultes. Wir sind nicht auf der Erde, um ein Museum zu hüten, sondern um einen blühenden Garten voller Leben zu pflegen. Tradition als Abbau und Wiederholung. Katholizismus im Umbruch. Du musst dein Ändern leben. Das Motto der diesjährigen Salzburger Hochschulwoche passt zur gegenwärtigen kirchlichen Situation wie kein anderes. Zwischen Missbrauchskrise, diversen Finanzkrisen und vor dem sich rasch vollziehenden Umbruch des religiösen Feldes haben wir alle das Gefühl, dass sich etwas verändern muss. Und ja, gegenwärtig befindet sich der Katholizismus tatsächlich im Umbruch. Klar zu sehen ist das in den vielfältigen Konfliktlinien, die die kirchliche Landschaft von der Deutschen Bischofskonferenz bis hinunter in die Gemeinden durchziehen. Die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Eucharistie, die Frauenordination oder die Anfragen an den priesterlichen Pflichtzölibat sind dabei nur manche der allgegenwärtigen Konfliktpunkte. Seit nun beinahe einem Jahr versuchen sich die KatholikInnen auf dem Gebiet der Deutschen Bischofskonferenz im synodalen Weg an einer strukturierten Debatte, um diese und andere Konfliktlinien konstruktiv anzugehen. Dabei zeigt sich, dass die einzelnen Standpunkte und Interessen der unterschiedlichen Akteure innerhalb der Kirche teils erheblich voneinander abweichen und sich die Fronten der Debatte zunehmend verhärten. Zudem muss mit Blick beispielsweise auf die Entsorgung indigener Figuren im Tiber während der Amazonas-Synode in Rom leider gesagt werden, dass dies ein weltkirchliches, kein allein deutsches Phänomen ist. Traditionsverständnis als Kernfrage. Eine zentrale Frage, um die in all diesen Reformstreitigkeiten mindestens zwischen den Zeilen heftig gerungen wird, ist die nach dem legitimen gleich wie legitimierenden Verständnis von Tradition. Denn eines ist über die verschiedenen Pole des Katholizismus hinweg weiterhin Konsens. Theologische Aufbrüche wie auch das doktrinäre Beharren bedürfen jeweils der Rechtfertigung durch die kirchliche Tradition. Nur wer hier die besseren Argumente hat, ist im Recht. Was aber kennzeichnet nun ein solches, dem gegenwärtigen, kulturellen, sozialen und intellektuellen Umbruch angemessenes Traditionsverständnis? In diesem Vortrag möchte ich Ihnen mit der Konzeption von Tradition als Abbau und Wiederholung eine Antwort auf diese Fragen vorschlagen. Sie soll in zwei Schritten erfolgen. Zunächst werde ich entlang einiger Gegenwartsdiagnosen aus den Sozialwissenschaften verschiedene Anforderungen an den Traditionsbegriff in der Spätmoderne skizzieren, bevor diese anschließend unter Rückgriff auf das Traditionsverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils in die theologische Reflexion eingebracht werden. Bewegung statt Beharrung. Kulturell hat sich die Rechtfertigungspflicht im Laufe der Moderne von der Bewegung zur Beharrung verschoben. So arbeitet es der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa heraus. Während sich das frühe Christentum zum Beispiel noch unter Verweis auf seine jüdischen Wurzeln oder, wie zum Beispiel in der paulinischen Areopagrede, auf den unbekannten, aber immerhin erinnerten Gott historisch legitimieren musste, ist die argumentative Kraft der Antiquitas heute jedoch zunehmend aufgelöst. Anhand neuer Debatten um alte Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch oder zur Blasphemie wird exemplarisch deutlich, dass nunmehr nur noch wenigen die Plausibilität althergebrachter Normen allein aufgrund ihres verbürgten Alters einleuchtet und sich sicher niemand bloß deswegen von ihnen in der persönlichen Freiheit einschränken lassen will. Begründet liegt diese Verschiebung in der eigenartigen Beschleunigungsdynamik moderner Lebens- und Gesellschaftsverhältnisse, insofern diesen strukturell Logiken der Steigerung innewohnen. So treiben Wachstumsfokussierung und Innovationsverdichtung materielle gleichwie sozial-kulturelle Akzelerationszirkel an, die, miteinander kombiniert, sich schließlich selbst zu zwängen werden. Vor dem Hintergrund sich vielfach wechselseitig bedingender, zum Teil auch globaler Krisen, wie wir sie mit der Corona-Pandemie zurzeit durchleiden, kann gesellschaftliche Stabilität nur dynamisch erzielt werden. Das heißt, Stabilität ist nur durch immer weitere Steigerung einzelner gesellschaftlicher Systeme und der gleichzeitigen Inkaufnahme neuer Krisen zu erreichen. So ist beispielsweise die multiple Umweltkrise vor allem als Krise unseres ins Entfesselte gesteigerten Wirtschaftens zu lesen. Wie der brasilianische Präsident Bolsonaro mit der Bestärkung der Rodung des Amazonas-Regenwaldes, gleichzeitig weltweit größter CO2-Speicher, aus Gründen der nachgeholten Entwicklung ja anschaulich gezeigt hat. Ob die Abwehrmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie groteskerweise gleich die nächste Rezession hervorrufen oder wieder eine Blase platzen lassen werden, wissen wir heute auch noch nicht. Mehrere Modi der Moderne. Heute hat die soziokulturelle Beschleunigungsdynamik im Zuge der weit vorangeschrittenen Globalisierung und der quasi uneingeschränkten Vernetzung via Internet ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Dass damit ein grundlegender Wandel der sozialen Beziehungen einhergegangen ist, zeigt sich in unseren Biografien, die wie in keiner Generation zuvor von Umzügen und Unsicherheiten geprägt sind. Dass sich darin aber auch zwei verschiedene Modi der Moderne ablösen, ist eine darüber hinausgehende Beobachtung des 2017 verstorbenen Soziologen Zygmunt Bauman. Bauman beobachtet beim Eintritt der Moderne in ihre späte Phase die Demontage aller sozialen Verbindungsglieder, von denen man, ob zu Recht oder zu Unrecht, annahm, dass sie die Wahl- und Handlungsfreiheit der Menschen einschränkten. Dabei verschwinden jene Verbindlichkeiten, die die Individuen während der vorausgehenden Phase der Moderne zu kollektiven Identitäten zusammenschweißten und individuelle Lebenspläne an kollektives politisches Handeln banden. Dadurch werden überindividuelle Wertmaßstäbe und Orientierungsrahmen faktisch irrelevant. Die damit neu gewonnene Freiheit von der Verpflichtung kollektiver Identitäten hat aber ihren Preis. In den unterschiedlichen Lebensbereichen wird das Individuum nun von permanenten Bewertungs- und Vergleichslogiken eingehegt, sodass sich nahezu jeder Zentimeter der eigenen Existenz im Wettstreit um Chancen, Anerkennung und Privilegien mit derjenigen der KonkurrentInnen vergleichen lassen muss. In diesen Logiken erfolgreich sozialisiert, ist uns wohl allen klar, dass das neueste iPhone nicht bloß ein Telefon und der Porsche nicht irgendein Auto ist. Beide übererfüllen unsere Sehnsüchte nach Kommunikation und Mobilität und sind als Statussymbole vor allem Waffen im täglichen Kampf um Anerkennung. Wollen Gemeinschaften unter diesen Bedingungen fortbestehen, so bleibt ihnen einzig das republikanische Modell der Einheit, wie Bauman befindet. Er meint damit eine Einheit verschiedener Individuen, die auf fortwährende Aushandlung und Versöhnung, nicht aber auf Versagung oder Verleugnung ihrer Differenzen basiert. Ohne das kontinuierliche Engagement der Akteure, ihre Identitäten immer wieder auf einen für alle anschlussfähigen Nenner zu bringen, würden diese Gemeinschaften bald brüchig. Derart instabil würden sie sich alsbald, ähnlich dem Wechsel des Aggregatzustandes in der Chemie, ganz verflüchtigen. In Anlehnung an diesen Umstand bezeichnet Bauman die späte Moderne als flüchtige Moderne, um sie so von der ihr vorausgehenden soliden Moderne, also der Phase über individuelle Ordnungsmuster und kollektiver Identitäten, abzugrenzen. Authentizität als Imperativ. Dies wird noch angeheizt vom Erstarken des Authentizitätsanspruches in der Gegenwartskultur, der immer mehr vom Ideal zum Imperativ wird. Denn an die Stelle des zerfallenen kollektiven Sinndeutungs- bzw. Orientierungsrahmens ist, wie Charles Taylor herausarbeitet, in unserer Kultur die Vorstellung einer jedem Menschen eigens innewohnenden, quasi essentialistischen Stimme getreten. Diese sagt uns genau, was der eigenen Selbstverwirklichung dient. Folgen wir ihr treu, so die Verheißung, erreichen wir die in uns angelegte persönliche Bestimmung und werden so zur besten Version unserer selbst. Gemeinschaften kommt damit nur noch ein instrumenteller, kein an sich gültiger Wert zu, der an ihrer konkreten Unterstützungsfunktion bei der Selbstverwirklichung des Individuums gemessen wird. Sollte eine Gemeinschaft irgendwann zu eng geworden sein, verlässt man sie einfach, wodurch intersubjektive Zusammenschlüsse in hohem Maße fragil werden. Die Mitgliedschaft in einer solchen Gemeinschaft ist dann kein Bund fürs Leben mehr, sondern nur noch ein monatlich kündbares Abo. Und was dort miteinander geteilt wird, existiert nicht in der Bestimmtheit des von außen auferlegten Formates des klassischen Fernsehprogramms, sondern entspricht eher der hochgradig personalisierten On-Demand-Watchlist gegenwärtiger Streaming-Kultur. Gemeinschaftsformen der Spätmoderne, gegenwartsbezogen, inklusiv, pluralitätsfähig. Die unter diesen Bedingungen der späten Moderne erfolgreichen Gemeinschaften eint demnach ihre partizipative Ausrichtung und ihr diversitätsfähiger Charakter. Denn um von allen Mitgliedern akzeptiert zu werden, müssen sich ihre kollektiven Erzählungen erstens nicht nur wie von Rosa herausgearbeitet an der Gegenwart orientieren, sie müssen zugleich auch, wie wir bei Baumann gesehen haben, zweitens in die jeweiligen Welt- und Selbstverständnisse ihrer Mitglieder integrierbar sein, sowie drittens dabei von den unterschiedlichsten persönlichen Zugängen her anschlussfähig sein, wie es Charles Taylor abschließend herausstellte. Die heilige Dreifaltigkeit verflüssigter Sozialformen lautet demnach also Gegenwartsbezug, Integrations- und Pluralitätsfähigkeit. Will die Kirche ihr Ändern wirklich leben, sind diese Beobachtungen wertvolle und unhintergehbare Koordinaten für die systematisch-theologische Reflexion ihres Traditionsverständnisses. Denn sie legen einige kontextspezifische Herausforderungen frei, die es bei der Übertragung des Evangeliums ins Heute zu berücksichtigen gilt. Wenn wir nun also zur Darlegung des theologischen Traditionsverständnisses im zweiten Teil des Vortrages übergehen, sollten wir diese Überlegungen im Hinterkopf behalten. Die eine Tradition in den vielen Traditionen. Wir sind nicht auf der Erde, um ein Museum zu hüten, sondern um einen blühenden Garten voller Leben zu pflegen. Hat der spätere Papst Johannes der 23. einmal über die Aufgabe der Kirche in der Zeit gesagt. Und tatsächlich sollte dieses Programm mit der von ihm veranlassten Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils Realität werden. Knapp 3 Jahre lang rang die versammelte Weltkirche darum, wie weit man die Fenster zur Welt aufstoßen solle und wann der dadurch hineingelassene frische Wind schließlich zu kühl wäre. Im Kern konnten sich die KonzilsteilnehmerInnen schließlich darauf verständigen, Schrift und Tradition als gleichursprüngliche und gleichwertige Momente der Vergegenwärtigung der göttlichen Selbstmitteilung in Jesus Christus anzuerkennen. Sie bilden die beiden einander umfließenden Ströme, welche derselben Quelle entspringen. In keinem Traditionszeugnis allein ist somit die Fülle der göttlichen Offenbarung gegeben. Lediglich in ihrer Vielzahl verweisen diese Zeugnisse auf das ihnen zugrunde liegende, die in Jesus Christus dokumentierte Liebe Gottes zu den Menschen und das darin anbrechende Reich Gottes. Damit aber verschiebt das Zweite Vatikanum den Traditionsbegriff vom Bemühen um die unverfälschte Bewahrung des Überlieferungsgutes hin zur Sensibilisierung für die geschichtliche Entfaltung und die immer wieder neu zu leistende Vergegenwärtigung des ihm zugrunde liegenden Gehaltes. Erst mit dieser Feststellung wird die Differenzierung von Traditionskern und den diesen geschichtlich je neu kontextualisierenden einzelnen Traditionen, also die Trennung zwischen Überlieferungsinhalt und Zeit-, Kontext- und sprachspezifischen Zeugnisformen möglich. Aufgrund ihrer Geschichtlichkeit nähern sich diese vielfältigen Traditionen der göttlichen Offenbarung lediglich asymptotisch an. In der so freigelegten Verweisstruktur dokumentiert sich damit auch ein neues Bewusstsein für die Ambiguität traditioneller Ausdrucksformen. Vor verschiedenen Zeit- und Erfahrungshorizonten können dieselben Traditionsformen schließlich höchst unterschiedlich verstanden werden. Sie bedürfen daher immer wieder ihrer Aktualisierung sowie der diskursiven Rückbindung an das Christusereignis. Eucharistiefeiern zum Beispiel sind ja schließlich schon lange nicht mehr als Sättigungsmahle angelegt. Im Kontext unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft beispielsweise stillen sie vornehmlich geistlichen Hunger. Insgesamt kann diese geschichtssensible Lesart des Traditionsbegriffes im Rückblick zu den wesentlichen Errungenschaften des Konzils gezählt werden. Besonders für unsere Überlegungen herauszustellen ist dabei, dass der katholische Traditionsbegriff die Legitimität einer diachronen wie synchronen Pluralität von Traditionszeugnissen anerkennt. Der Kontinuitätsgarant für die Einheit der Vielfalt des Glaubens liegt dann in ihrem Rückbezug auf den gemeinsamen Referenzpunkt der göttlichen Selbstmitteilung. Damit birgt die kirchliche Tradition ein kritisches Potenzial gegenüber der Geschichte, was jedoch ebenso in entgegengesetzter Richtung gilt. Insgesamt ist es also für den Traditionsprozess wesentlich, sich den auf die Selbstmitteilung in Jesus Christus zurückgehenden Traditionskern immer wieder neu zu erschließen und anzueignen. Dies kann hinsichtlich der dafür gefundenen Formen, je nach Kontext und geschichtlicher Situation, durchaus unterschiedlich ausfallen. So verstanden ist der Kanon der Tradition dann nicht mehr die Herrschaft der Toten über die Lebenden, wie Thomas Jefferson einst die Verfassung der USA bezeichnete, sondern integral vielfältiger menschlicher Erfahrungen, auf deren Basis sich die Beziehungsgeschichte von Mensch und Gott in der Gegenwart fortschreiben lässt. Tradition als Abbau und Wiederholung. Im Zuge der neueren Diskussionen um das Erbe des Konzils hat Philipp Rosemann, katholischer Theologe an der National University of Ireland in Maynooth, diese Auffassung von Tradition auf die griffige Formel des Wechselspiels von Abbau und Wiederholung gebracht. Ausgehend von der Beobachtung, dass traditionsgeschichtliche Rezeptionsprozesse oft gerade Selektionsprozesse sind, entwirft er diese Begriffe als Reflex auf die geschichtliche Vermittlung des Dogmas einerseits sowie den Verweis auf die Fragilität des Überlieferungsgeschehens andererseits und bringt so die Reflexionen des Zweiten Vatikanums mit den oben erläuterten Signaturen unserer Zeit zusammen. Die von Rosemann als Abbau bezeichnete Reduktionsgeste meint zunächst ein Schicht für Schicht Abtragen des historisch Übermittelten auf dessen ursprünglich intendierten Kern hin. Der zu vollziehende Gedankengang gleicht also der Funktionsweise einer russischen Matreschka-Puppe. Ausgehend von der größten Figur gilt es immer mehr Lagen zu öffnen, um schließlich zum Kern vorzustoßen. Dieser theologisch-hermeneutische Versuch weist bei Rosemann eine kritische Dimension gegenüber der Verabsolutierung einzelner Zeugnisgestalten auf. Diese liegt darin begründet, dass der Verweis auf den ursprünglichen Traditionskern die geschichtlich gewachsene Differenz zwischen einer historischen Konstellation und dem heute von ihr vergegenwärtigten Erinnerungsnarrativ aufzuzeigen versucht. Ein ganz ähnliches Vorgehen ist den meisten von ihnen wohl von der biblischen Exegese bekannt, die ja besonders in ihrer historisch-kritischen Ausprägung beständig auf die Freilegung des im ursprünglichen Kontext intendierten Sinngehaltes der Heiligen Schrift hinstrebt. Daran anschließend verbindet Rosemann diesen Abbau mit der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Wiederholung des Traditionskerns. Darin wird der ursprüngliche Bedeutungsgehalt der gegenwärtigen geschichtlichen Situation als Möglichkeitsraum zur Seite gestellt. So zielt er auf eine erneute Kontextualisierung desselben als zur Geltung bringen der ursprünglichen Wahrheit in der Gegenwart ab. Dabei legt Rosemann jedoch Wert auf die Präzisierung, dass es sich bei einem solchen erneut gegenwärtig setzen nicht um einen nostalgischen Rückgriff auf eine entzogen abgeschlossene Vergangenheit handelt. Wiederholung is not a matter of just mechanically repeating an aspect of the past. Rather, Wiederholung is an attempt to bring back that consolation, to bring it back to life. Dieses Verständnis der Tradition erinnert die Vergangenheit demnach nicht reaktionär als geschlossen normative Folge historischer Daten. Vielmehr ermöglicht es, Vergangenes als offene Konstellation zu profilieren, aus welcher auch die sich historisch nicht durchsetzenden Elemente als möglicherweise hilfreiche Ressourcen in die Problemstellungen der Gegenwart mit eingebracht werden können. Wie eine solche Wiederholung konkret aussieht, kann anhand des Ansatzes des Zweiten Vatikanums nachvollzogen werden, das, wie ja allgemein bekannt, die neoscholastische Theologie der pianischen Epoche mit einer Rückbesinnung auf die theologischen Meilensteine der frühen Kirche ausbalanciert hat. Damit kehrt sich die Wahrnehmung der Matreschka um. Nicht die äußere, sondern die im Verborgen liegende innerste Puppe wird zum Maßstab für die Nachfolgenden. Tradition als Ermöglichungsgrund disruptiven Handelns und republikanischer Einheit. Mit einem solchen Verständnis von Tradition als Bewegung von Abbau und Wiederholung ist eine doppelte Konsequenz verbunden, nämlich bezüglich des individuellen Glaubens sowie unseres Verständnisses von Kirche. Auf diese möchte ich nun abschließend eingehen. Zum einen löst ein derartiges Verständnis die Würdigung der Geschichtlichkeit menschlicher Erkenntnis durch das Zweite Vatikanische Konzil ein. Es eröffnet die Option, das horizontweitende Potenzial eines reflektierten Traditionsbezuges ins eigene Leben einzubauen und betont schließlich ebenfalls die Aufgabe jeder Christin und jedes Christen, dem Reich Gottes im eigenen Handeln immer wieder neue Gestalt zu verleihen. Denn insofern sich im Traditionsbezug eine Erweiterung des bisher gegebenen Möglichkeitsraumes vollzieht, wohnt dem darauf aufbauenden christlichen Handeln ja gegenüber seiner Umwelt disruptives Potenzial inne. Dort, wo das christliche Handeln dann den Rahmen des bisher Denkbaren überschreitet und ein diesem vorher nicht Verfügbares in die Konstellation einführt, erweitert es sogar die gegebene Handlungsfreiheit gegenüber dem jeweiligen Kontext. Tradition wird so zum neu gewonnenen Möglichkeitsraum gegenüber den Determinanten der geschichtlichen Situation und ist dann, als Gnadengeschenk verstanden, ein konkreter Ort, an dem Gott mir einen Neuanfang inmitten des Lebens ermöglicht. Gleiches gilt, zweitens, auf überindividueller Ebene für die Identität unserer Gemeinschaft. Dort, wo die Tradition der Kirche als lebendiger Garten verstanden wird, den es zu pflegen und bewohnen gilt, hält eine Traditionshermeneutik Einzug, die ihren Akzent auf den Gegenwartsbezug überlieferter Glaubensgehalte legt. Den sich dann im Zuge andauernder Inkulturationen herausbildenden Zeugnisformen kommt in ihrer Gottesrede jeweils eigene Dignität zu, da sich erst in ihrer Verbindung die Fülle des Christusereignisses zeigt. Damit führt eine solche Hermeneutik ebenfalls in Konsequenz dazu, religiöses Zeugnis und religiöse Kulturformen nicht auf instrumentell gedachte, lineare Übertragungen bestimmter Bedeutungsgehalte der Vergangenheit ins Heute zu reduzieren und die ihnen innewohnende Wahrheit damit zu vereindeutigen. Ganz im Gegenteil wird es erst mit ihr gelingen, die historische Vielfalt der Zeugnisse selbst überhaupt konstruktiv in Beziehung untereinander sowie zur Gegenwart zu setzen. Tradition, gelesen als Abbau und Wiederholung, führt somit in ein Verständnis von Kirche als republikanischer Gemeinschaft der Suchenden, die sich durch Aushandeln und Versöhnung der Unterschiede der von ihnen herangezogenen Traditionsformen bemühen, ausgehend von der jeweiligen Erfahrung neu zu verstehen, was die Überlieferung ihnen jetzt wohl sagen könnte. Wenn uns die Herausforderungen des Heute also zurufen, du musst dein Ändern leben, dann ist mit diesem Traditionsverständnis immerhin, und das ist nicht wenig, die Grundlage für eine solche Haltung bereitet. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war mein Beitrag zu den diesjährigen Salzburger Hochschulwochen. Ganz ungewohnt haben Sie ihn als Podcast gehört. Wenn er Ihnen aber trotzdem gefallen hat, freue ich mich über Ihre Stimme im Rahmen des Publikumspreises. In jedem Fall bedanke ich mich herzlich für Ihr Zuhören und wünsche weiterhin einen smarten Sommer. Bleiben Sie durch alle Unwägbarkeiten hindurch behütet. Herzlich, Ihr Maximilian Schultes.